Thema Berufung in der Passionszeit hier in der Melanchthon-Gemeinde. Das war ja so der Anfang, als wir damit starteten, wie ist eigentlich meine Berufung? Wo wir gelesen hatten von Jesus, der seiner Berufung treu geblieben ist, auch wenn andere, auch seine Jünger, ihn von diesem Weg abbringen wollten. Und dann hatten wir das letzte Mal dieses Thema, ja, du sollst aber auch dieser Berufung, die du bekommen hast, trauen und dir das zutrauen. Und heute geht es darum, dieser Berufung zu planen, sozusagen zu organisieren. Und da lese ich uns einen Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose im dritten Kapitel, die Berufung des Mose. Und da heißt es in dieser heiligen Schrift, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief ihn Gott aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortet, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande heraufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, daran Milch und Honig fließt. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Vielleicht kennen wir das. Und ich denke, manche werden es sehr gut kennen. Da gab es einmal so Ideale. Da gibt es Visionen, da gab es Lebensziele, die man sich gestellt hat. Aber dann hat man das Ganze irgendwie aus den Augen verloren. Vielleicht sogar eine Berufung, die du einmal gespürt hast in deinem Herzen. Aber diese Berufung ist so, ja, nicht ganz erloschen. Aber nur noch wie so ein kleiner, glühender Stängel da. Man hat sich mit dem Leben arrangiert, so ein bisschen spalspurmäßig. Und heute sage ich, ich bin vielleicht zu alt, zu spät oder zu beladen. Bei Mose war das hier ähnlich. Sein Traum, seine Vision war, dieses Volk Israel soll doch befreit werden. Die leiden, meine Leute. Nur er hat sich dann der Wut hingegeben und ein Ägypter erschlagen, ging auf die Flucht und hat sich dann verbarrikadiert an dem Berg Horeb, dort geheiratet, eine kleine Familie gegründet und ist jetzt immer unterwegs mit den Schafen und Ziegen seines Schwiegervaters. Bis auf dieses eine Mal. Und er sieht ja dort einen Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und er geht näher ran und hört tatsächlich diese Stimme Gottes. Gott, der sagt, ich bin heruntergekommen, denn ich habe die Not meines Volkes Israel gesehen. Aber tritt nicht herzu, denn dieses Land ist ein heiliges Land. Ich bin der Gott deiner Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe eine Leidenschaft für dieses Volk. Ich möchte es befreien. Ich will zur Tat schreiten. Und Mose, dieser glimmende Docht noch in ihm, so ein bisschen Funken, ja, vielleicht wird es endlich frei. Frage ist, wo ist dein Feuer erlöschen? Oder wo ist dein Feuer, das du einmal hattest, nur noch rudimentär da? Mose, ich kann mir denken, dass er sagt, schön Gott, dass du jetzt etwas tust und dieses Volk befreist. Und, Mose, und Gott sagt ihm, ja und nein. Denn er sagt jetzt, so geh du nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Und da ist sie wieder, die Berufung des Mose, seine alte Leidenschaft. Nur, es ist hier jetzt ganz konkret geplant, nicht in Wut gepackt, sondern sie hat ein Ziel. Geh du hin, ich will dich gebrauchen. um Israel zu befreien. Nur wie? Das ist das Problem bei allen Dingen. Man muss sie ja planen. Und Jesus hat im Neuen Testament einmal so gesagt, naja, mit der Nachfolge, das ist ja so ein Ding. Weil du folgst mir nach, aber überschlage bitte die Kosten. Und er vergleicht es dann, wenn du einen großen Turm bauen willst, dann musst du erst kalkulieren, dann musst du planen, dann musst du gucken, hast du die Energie, die Kraft, die Ressourcen. Wenn nicht, dann wird es eine Baustelle bleiben und du machst dich zum Gespött der Menschen. Also was ist leistbar, was ist machbar? Und wenn ja, wie kann das gehen? Das Ziel vor Augen, die Befreiung Israels aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und dann geht es um die Rahmenbedingungen. Der zweite Punkt, der Planung der Berufung. Zu Deutsch, wo sind eigentlich meine Ressourcen? Was kann ich leisten? Was kann ich machen, damit es kein Flop wird, was ich tue? Mose? Wenn Sie diese Geschichte weiterlesen von dem Mose, dann werden Sie entdecken, er schaut nämlich jetzt genau auf seine Ressourcen. Und er sagt, forget it. Das kannst du vergessen. Das kann ich nicht. Ich werde dahin kommen zu dem Volk der Israeliten und die werden mir nicht glauben. Warum auch? Ich bin doch ein Mörder. Ich bin weit weg von ihnen. Sie werden mir nicht glauben. Und dann das Zweite, wo er sagt, mir fehlt auch die Stimme, ich kann nicht reden vor Leuten. Ich habe eine schwere Zunge. Und dann, das vielleicht unausgesprochen, diese Angst, ich könnte ja noch im Strafregister von Ägypten stehen. Und Gott? Gott sieht auf die Ressourcen, die Moses hat, die er aber übersieht, der Mose selber. Der ist seine Ausbildung am Königshof, wo er groß geworden ist. Er weiß um die Gepflogenheit, er weiß, wie man sich dort benimmt, verhält und wie man miteinander spricht. Und er hat diese Erfahrung in der Wüste, in der Steppe, er kann sich orientieren, er kann ein Volk herausführen in ein anderes Land. Und dann sagt er ihm, schau mal, ich bin doch Gott. Vertraust du mir? Nimm diesen Hirtenstab, den du hast, und wirf ihn auf den Boden. Und Mose, gehorsam wie er war, wirft diesen Hirtenstab auf den Boden und er verwandelt sich in eine Schlange. Fass jetzt die Schlange am Schwanz und er packt hinten an und er wird wieder zum Hirtenstab. Und dann sagt Gott, und jetzt stecke deine Hand unter deinen Mantel und zieh sie wieder heraus. Und er zog sie heraus und die Hand war voller Geschwüre. Steck sie wieder hinein und zieh sie heraus und sie ist wieder rein. Ich bin der Herr, dein Gott. Mach ihnen diese Zeichen und sie werden an dich glauben, dass ich, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dich geschickt hat. Gott, ich bin deine Ressource. Ich bin doch mit dir. Ich bin der, der diese Wunder tun kann durch dich. In der Bibel heißt es ja, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Oder der Apostel Paulus schreibt einmal, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also, Berufung planen heißt eben auch, gut, die Kosten überschlagen. Aber dann zu wissen, die Ressourcen, die mir fehlen, die schenkt mir Gott. Und er ist die stärkste Ressource, die ich habe. Und das sind die Rahmenbedingungen. Schauen auf das, was er uns schenken kann. Oder, wie es mein Kollege Bittlinger so formuliert hat, und nun Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Also das Ziel sehen, die Rahmenbedingungen und dann Schritte wagen, wirklich zu wagen. Denn was passiert jetzt? Gott nimmt sich dieser fehlenden Ressourcen des Moses an. Er weiß ja, dass er nicht gut reden kann. Oder er schistert davor zu reden. Und er sagt ihm, ich werde dir Aaron, deinen Bruder, schicken. Das ist doch der, der reden kann wie Jesse James. Das ist doch der, der keine Angst hat, vor Menschen zu sprechen. Der wird für dich sprechen. Aaron, dein Bruder. Problem gelöst. Es geht einen Schritt weiter. Und dann verabschiedet sich Mose und geht weiter nach Süden, kommt nach Ägypten, tritt vor dem Volk Israel auf und sagt, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sendet mich, denn er hat eure Schuld gesehen, eure Not gesehen und will euch befreien. Und was tun sie, die Israeliten? Sie glauben das. Sie knien nieder am Boden und sie beten Gott an und sagen, danke, dass du unser Elend gesehen hast. Danke, dass jetzt die Zeit der Befreiung ist. Mose erlebt, in den Schritten, die er geht, tut Gott wirklich was. Ja, das Volk glaubt ihm und vertraut ihm. Und dann gehen er und Aaron zu dem Palast des Pharao. Sie sagen zu dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Das geht natürlich immer weiter und immer weiter. Es gibt 1000 Schwierigkeiten. 10 Plagen müssen sie sozusagen durchleben, durchwandern und das ganze Land Ägypten ebenso. Bis endlich der Pharao sagt, ja, geht aus dem Land. Nehmt eure Tiere mit, nehmt euren Besitz mit, aber macht euch bitte ab aus diesem Land. Mose wird stark, indem er gegangen ist, nicht indem er resigniert stehen blieb und sagt, es kann nichts werden, sondern indem er sich aufmachte und ging und in der Gemeinschaft unterwegs ist. In der Gemeinschaft nicht nur mit den Menschen, mit Aaron, mit den Ältesten des Volkes Israel, sondern gerade auch in der Gemeinschaft mit Gott, diese Beziehung, die er immer wieder gepflegt hat, weil er gemerkt hat, ich bin auf dich, Gott, angewiesen. Nicht immer, freilich. Denn das ist die Gefahr, wenn man dann im Aufbruch ist, wenn man unterwegs ist, dass man den Eindruck hat, ohne mich läuft hier eigentlich gar nichts. Und das war dann nämlich viele Jahre später, als Mose mit dem Volk Israel draußen war, durch die Wüste wanderte, immer Richtung Norden, dass Mose dann so alles auf sich bezogen hat. Er war der Richter, er hörte sich die Beschwerden des Volkes an. Und da kam sein Schwiegervater und sagte, Mose, wenn du so weitermachst, wirst du ausbrennen. Wenn du so weitermachst, machst du dich kaputt. Teil die Arbeit bitte auf. Suche dir Leute, die diese Dienste übernehmen können. Und dann hat Mose tatsächlich auf den Schwiegervater Jitro gehört und hat Menschen eingesetzt, die gut waren, auch zu reden, Dinge zu organisieren und das Volk eingeteilt in 100er und 50er Gruppen, wo sie dann jeweils einen Ansprechpartner hatten. Gehört auf die Gemeinschaft. Aber dann gibt es ein anderes Problem, was eben da auch passieren kann, wo ich unterwegs bin in der Berufung. Auf diesem Weg mit Gott zu sagen plötzlich, ja, ich kann das. Ich kann beten wie ein Weltmeister. Ich kann predigen wie ein Weltmeister. Ich kann alles und tue das alles richtig. Aber ich vergesse Gott selber dabei und die Abhängigkeit von ihm. Genau das ist Mose passiert. Das Volk war ja immer im Jammern, am Murren. Nichts genug zu essen, nicht genug zu trinken. Und dann suchten sie wieder Wasser. Und Mose, er hatte ja im Auftrag von Gott eigentlich immer gehandelt, dass er im Namen Gottes auch Wasser suchte. Der nahm seinen Stab und schlug an einen Felsen sozusagen eigenmächtig. Und es strömte Wasser heraus. Aber es waren seine Kräfte und nicht die Kräfte Gottes. Und das sagt ihm Gott, Moment mal, du hast die Abhängigkeit von mir völlig verlassen. Und dann setzt er ihm sogar ein Zeichen und sagt, weil du das getan hast, sollst du dieses Land, wo Milch und Honig fließt, nur aus der Ferne sehen, aber sollst nicht selber in das Land hineingehen. Gott, er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit, auch jenseits von Widerständen. Aber du bist immer in dieser Abhängigkeit von Gott. Du bist hineingestellt in die Gemeinde, von der im Neuen Testament es heißt, es ist ein großer Leib, durch miteinander, wo ihr euch miteinander stärken könnt. Erzähl du dort deine Wünsche, den Hauskreisen, den Kleingruppen, wo du bist. Erzähl von denen, was du erträumst. Erzähle das, was dir vielleicht Gott als Weg aufs Herz gelegt hat. Und dann wage die Schritte mit dem Backup der Gemeinde. Und es geht durch manche Widerstände hindurch. Aber das ist die Gemeinschaft der Christen hinter dir. Und du hast Gott vor dir. Und mit dir. Und bewahre dich vor dem Missbrauch des Namens Gottes. Nicht du bist der, der etwas tut, sondern Gott durch dich und in dir. Und das führt uns zu dem vierten Punkt. Es geht in allem um Gott selber, um sein Wirken. Deshalb kann ich nur eins sagen, bleibe du in der Abhängigkeit von Gott. Du kannst vieles Geistliches Aber das wirkt nur dann, wenn du es mit Gott im Bunde auch tust. Ohne Gott ist alles fromme, schöne, nette Schaumschlägerei. Viele von uns kennen ja 1. Korinther 13, dieses hohe Lied der Liebe. Und für Liebe können wir dort immer eindeutig Jesus Christus selber einsetzen, denn er ist diese Agape-Liebe, von der die Rede ist. Und da heißt es ja in 1. Korinther 13, und wenn ich mit der Sprache der Engel reden könnte, und ich hätte Jesus nicht, wäre ich eine klingende Schelle, zu Deutsch ein frommer Schaumschläger, gute Worte, aber der Geist Gottes ist nicht dahinter. Deshalb, es geht um Gottes Wirken. Und manchmal wirkt Gott sogar anders, als ich es vielleicht erträumt habe. Als ich vielleicht gedacht habe, dass es der Weg sein könnte. Aber das Entscheidende, Gott kommt mit dir zum Ziel. Ich mag einen Spruch so aus dem Buch der Sprüche gerne, den ich euch gerne mal zitieren möchte. Sprüche 16, Vers 9, da heißt es, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Das Menschenherz plant, erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Muss ich daran denken, als Paulus und seine Mitarbeiter unterwegs waren, um überall in der damaligen Welt von Jesus Christus zu erzählen, da hatten sie eigentlich vor, so dem Bereich Asiens weiter voranzugehen. Aber da heißt es zweimal, der Geist Gottes wehrte ihnen den Weg, wie immer er das getan hat. Sie konnten da nicht weitergehen, weil Gott andere Pläne hatte. Und in einer Nacht, da sieht Paulus wie in einer Vision einen Mann am anderen Ufer stehen in Mazedonien, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann machten sie sich auf, kamen nach Europa herübergeschiffert und verkündigten das Evangelium. Das war der Weg Gottes, die einen Türen verschlossen und eine neue Tür geöffnet. So wirkt Gott. Es gibt manche Gelegenheiten, dein Ziel wieder neu zu entflammen. Es gibt manche Gelegenheiten, so Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass du das erreichen kannst, was Gott mit dir vorhat. Und dann heißt es, erste Schritte zu gehen, im Vertrauen auf einen guten Herrn, nicht zu resignieren, sondern zu gehen. Und dann entscheidend dabei zu bleiben, dass es Gott ist, der wirkt. Es gibt manche Gelegenheiten. Manchmal sagt Gott noch nicht. Manchmal sagt er, warte drauf. Oder sieh mal drauf, welche Tür aufgeht. Ich möchte Ihnen und euch heute Ulla Rüblinger vorstellen. Sie hat über ganz viele Jahre das Krankengebetsteam bei uns in Melanchthon geleitet, mit aufgebaut und dann eine Berufung gefunden im Hospizdienst. Mal eine Frage an dich. Wie hast du deine Berufung eigentlich zum Hospizdienst gefunden?
Das war im Jahr 2016. Da hatte ich so den Eindruck, dass der Schwung fürs Krankengebet bei mir nicht mehr da ist. Das hat mir nicht mehr so viel Freude gemacht. Die Motivation war weg. Und da bin ich damit zu Gott gegangen und habe gesagt, hast du was Neues für mich? Ich habe den Eindruck, ich möchte mich verändern. Aber Gott hat geschwiegen. Ich bin immer wieder zu ihm hingegangen. Also ich habe nicht locker gelassen. Und am Jahresende habe ich dann zu ihm gesagt, also gut, wenn ich da drin bleiben soll im Krankengebet, dann brauche ich aber neue Motivation und neue Freude. So, und Anfang Januar war ich auf einem Seminar und in der Pause mittags war ich so gedankenversunken, saß ich da ganz normal und auf einmal hatte ich vor meinem inneren Auge wie so ein weißes Band und auf dem stand, ich möchte, dass du Sterbende zu Jesus führst. Da war ich total erschrocken erstmal und wie elektrisiert. Und ich wusste aber sofort, das kommt von Gott, weil ich mir sowas nicht ausdenken würde. Ja, und dann war ich erstmal ein bisschen ratlos, weil ich nicht wusste, was mache ich denn damit. Und dann habe ich mit dir und dem Pfarrer Mohn gesprochen, weil ihr ja mit im Krankengebet seid, weil du der Leiter der Gemeinde bist. Und ihr habt dann beide das so sehen können. Ja.
Und wie hast du dann noch Unterstützung gefunden dabei?
Ja, dann habe ich da gestanden und habe gedacht, wie mache ich das denn jetzt? Ich kann ja nicht einfach gucken, wo gibt es Sterbende. Und habe mich dann im Internet ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, es gibt Hospize. Da braucht man aber eine richtige Ausbildung und ich hatte ja schon einen Beruf. Und es gibt ehrenamtliche Hospizbegleitung. Und da gibt es in Darmstadt etliche Hospizvereine. Und da dachte ich, na gut, dann musst du die jetzt anschreiben und mal nachfragen, wie das denn laufen kann. Und ein paar Tage später war im Darmstädter Echo ein Artikel, dass einer der Hospizvereine einen neuen Ausbildungslehrgang zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung anbietet. Und da dachte ich, na, das ist wie eine offene Tür. Also habe ich mich angemeldet. Und da ich aber nach wie vor so ein bisschen unsicher war, habe ich dann noch was erlebt im Klinikum, wo ich seit 18, 19 Jahren Besuchsdienst mache, war ich bei einer Frau, die mir sagte, sie weiß, dass sie bald sterben wird. Und ich habe ihr von Jesus erzählt und dann sagte sie, ich bin Religionslehrerin, aber es hat mir noch nie jemand den Glauben so gut erklärt. Sie haben was, was ich nicht habe. Und da habe ich mich getraut zu sagen, ja, Sie haben Jesus nicht. Ja, und dann hat die ihr Leben Jesus gegeben und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte, es ging ganz einfach, war gar nicht so schwierig. Das war für mich so ein Motivationsschub, dass das was ist, was ich auch vielleicht kann. Ja, und dann habe ich Ende des Jahres die Ausbildung gemacht und habe dann auch 2017 meine erste Begleitung gehabt.
Das ist ja schön. Und gab es auch Ressourcen so aus deinem bisherigen Leben, die dich so, ja, wie vorbereitet haben zu diesem Dienst?
Ja, ich bin einmal von Beruf Krankenschwester. Das heißt, ich bin ja mit Krankheit und Sterben wahrscheinlich eher vertraut als jemand, der in einem Büro arbeitet. Dann mache ich ja schon seit vielen Jahren den Besuchsdienst im Klinikum auf einer onkologischen Station. Das heißt, da kam ich auch immer wieder mit Schwerkranken in Kontakt. Und dann natürlich durch die vielen Jahre hier im Krankengebet. Da hatten wir ja auch Schwerkranke und auch Menschen, die gestorben sind. Von daher war das was, was zu mir gepasst hat, denke ich.
Und jetzt mal zurückgeblickt, so, dass ja 10 Jahre oder sogar länger das Krankengebetsteam geleitet. Wie ging es dir eigentlich mit dem Wechsel, so dieses Team zurückzulassen und Neues zu wagen?
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also ich habe die Gemeinschaft vermisst von den ganzen Leuten, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, weil dieser Dienst, ehrenamtliche Hospizbegleitung, ist ja irgendwie was, was man alleine macht. Das hat mir schon gefehlt. Die Leitungsaufgabe hat mir jetzt nicht gefehlt. Aber ich war auch total gespannt auf das Neue. Und ich habe ganz am Anfang, als ich diese Berufung von Gott gekriegt habe, habe ich zu ihm gesagt, ich wünsche mir von dir, dass du mich zu Menschen führst, die sich auch mit dir versöhnen lassen. Und ich muss sagen, bis auf ganz wenige Ausnahmen war das der Fall. Also die sind gestorben als Kinder Gottes. Und ich muss sagen, es ist sowas Schönes, wenn man dabei sein darf, wie ein Mensch sein Leben Jesus übergibt und dann kurze Zeit später im Frieden gehen kann. Das ist richtig erfüllend.
Ja. Und das ist ja auch das, was Gott eigentlich ja möchte, zu den Himmel bevölkern und hier versöhnt dann auch gehen können und wissen, ich weiß, wo ich hingehe. Mhm. Und ich denke, da tust du einen richtig guten und gesegneten Dienst. Wir wünschen dir auch von hier weiter Gottes Segen und deinen Schutz und ja, dass du noch viele Menschen so vor dem ewigen Tod, sag ich mal, bewahren kannst und hinüberleiten kannst. Und ich möchte noch mit uns kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für jeden von uns einen Plan, eine Berufung hast, auch in geistlichen Dingen voranzugehen. Und wir bitten dich, dass da, wo vielleicht die Flamme schwach geworden ist, du so wieder neu entzündest, dass du ihn entdecken lässt, wo wir gebraucht werden zu deiner Ehre. Hilf uns bei der Planung und schenk uns Treue in unser Herz. Das beten wir durch dich, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Sie haben gleich auch im Kreuzfeuer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen an mich, was ich gepredigt habe, aber auch Fragen an Ulla Rüblinger. Wenn Sie da noch etwas mehr interessiert über Ihren Werdegang, Ihre Arbeit, Ihre Motivation, schreiben Sie einfach jetzt bei Slido Fragen hinein und werden dann nach Möglichkeit in 60 Sekunden Zeit jeweils beantwortet.
Guten Morgen. Sie haben Fragen gestellt zur Predigt, Dinge, die Sie vielleicht genauer wissen wollen, wo Sie vielleicht einfach nochmal nachhaken wollen oder einfach ein persönliches Interesse haben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie die gerne auch noch schicken. Gehen Sie dazu einfach auf sli.do/mela und dort können Sie entweder noch weitere Fragen dazu schreiben oder Fragen hochvoten. Ich wähle die Fragen dann nach der Reihenfolge aus. Wenn Sie eine Frage speziell an Ulla haben, können Sie es auch einfach dazu schreiben. Dann stelle ich die Frage direkt an Sie. Ja, beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Die geht an Ulla. Wie hast du gewusst, was der erste Schritt ist, den du für deine Berufung tun musst?
Ich habe Gott gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kam mir der Gedanke, im Internet mich überhaupt mal zu informieren, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ja, im Internet findet man ja ganz viel. Und das habe ich mir dann überlegt. Und dann kam das ja im Darmstädter Echo mit dem Artikel und da wusste ich, genau, das werde ich jetzt machen.
Ja, vielen Dank für deine Antwort. Die nächste Frage stelle ich an Pfarrer Ude. Warum ist Gott denn so streng mit Mose? Einmal etwas eigenmächtig gemacht und schon kommt er nicht ins gelobte Land.
Das ist natürlich jetzt Gottes freie Entscheidung. Ich hoffe, dass Gott nicht immer so streng mit den Menschen umgeht. Aber bei ihm war das, er ist natürlich sehr exponiert gewesen, sehr hochgekommen sozusagen. Das war der, ja, von dem ja Gott sogar später mal sagte, oder Mose auch selber signalisierte im Namen Gottes, so ein Propheten, mich wird der Herr einmal erwecken. Das ist dann eine Verheißung auf Jesus hin. Also er war eine ganz auch im Sinne Gottes hochgestellte Person. Und dann ist er trotzdem in dieses Eigenmächtige hineingegangen. Und das hat ihm Gott einfach nicht gefallen. Warum er ihn jetzt so stark bestraft, dass er sozusagen dieses Land nur von Ferne sehen kann, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dass dann, als Mose starb, das kann man dann so übersetzen, dass er am Kuss Gottes starb, also an der Liebe Gottes. Und er starb und wurde dann begraben. Das ist das Ende des Mose. Also er hat die Liebe weiter zu ihm gehabt und er durfte sehen, ja, meine Berufung wird weitergehen, die Nachfolger werden in dieses Land gehen.
Die 60 Sekunden Zeit zum Antworten der Frage haben wir gerade gehört. Warum? Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wir haben in der Predigt gehört, dass Mose eine längere Zeit der Vorbereitung hatte. Ulla, wie war das denn bei dir? Wie lange hast du dich denn auf deine Zeit im Hospizdienst vorbereitet?
Ein Dreivierteljahr. Ich hatte mich im Januar dann angemeldet. Dann fand der Ausbildungslehrgang aber nicht statt, sondern erst im September. Ja, und in der Zeit habe ich mein Leben im Krankengebetsteam weitergemacht, meinen Dienst, und immer wieder mit Gott drüber geredet, ihm auch gesagt, er möchte mich darauf vorbereiten, und war eigentlich sehr gespannt, was dann so kommen wird.
Ja, vielen Dank, Ulla, für deine Antwort. Die nächste Frage, da schreibt jemand, ich bin 75 Jahre alt, bin mehrfach erkrankt und von daher nur bedingt einsetzbar. Wie und wo kann ich denn noch was für Gott tun? Oder wie finde ich denn einen Weg dazu? Pfarrer Ude, könntest du vielleicht etwas dazu sagen?
Also, selbst wenn ich krank bin und selbst wenn ich nicht viel in dem Sinne aktiv tun kann, das Wichtige ist zum Beispiel für uns als Gemeinde oder überhaupt für die ganze Christenheit, für die weltweite Christenheit, dass wir starke Beter brauchen, die uns sozusagen als Backup stützen und mittragen, die vor Gott stehen und ringen um das. Und das kann ich auch im hohen Alter tun, wo ich sage, ja, ich kann jetzt nicht mehr viel so aktiv unterwegs sein, aber die Hände falten, mir vielleicht Gebetsnachrichten schicken lassen von verschiedenen Organisationen, von Open Doors, wo es um die Verfolgung der Christen geht, in Israel heute früh, das Land Israel zu beten, Informationen von den Gemeinden zu sammeln oder vielleicht auch so ähnlich wie bei Ulla, dass man betet für kranke Menschen, für einsame Menschen, die man mit Namen einfach vor Gott bringt, da Informationen zu sammeln und sagen, ich bete. Und vielleicht auch mal zu telefonieren, ob es noch andere gibt, die mit einem beten können. Das wäre so eine Möglichkeit.
Die nächste Frage würde ich gerne dir, Ulla, stellen. Und zwar, du hast ja einiges an offenen Türen erlebt. Aber wie würdest du sagen, wie kann man es so irgendwie ein bisschen rausspüren oder wonach würdest du entscheiden, dass jetzt eine offene Tür von Gott gegeben ist und genommen werden soll oder nicht?
Wie das für andere ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie es für mich war. Also einmal, dass der Pfarrer Ude und der Pfarrer Mohn mir grünes Licht gegeben haben, im Krankengebetsteam aufzuhören. Das war für mich so ein Baustein. Dann die Begegnung im Klinikum mit der alten Dame, die ihr Leben Jesus gegeben hat. Und auch dass dann im Echo ganz plötzlich dann dieser Artikel stand, das war für mich völlig klar, dass das von Gott ist. Denn ich wusste ja, er wollte das und ich konnte das ja nicht selber machen, mich ausbilden oder auch irgendwo hingehen. Und von daher war das für mich völlig klar.
Pfarrer Ude, die nächste Frage geht wieder an dich. Und zwar, Mose hat gesagt, ich brauche jemanden an meiner Seite. Ich brauche einen Aaron, der mir beim Reden hilft. Wie hätte das denn funktioniert, wenn man irgendwie keinen hat, der mitgeht?
Das Interessante ist ja in dieser Geschichte, dass Mose gar nicht sagt, schicke mir den Aaron, sondern Gott ihm sagt, hör mal, du kannst nicht reden, kein Problem, ich kenne da diesen Jesse James, also diesen Aaron, und der kann reden für dich. Den stelle ich dir an die Seite. Das heißt für mich eben da, wo ich sage, lieber Gott, alles recht, aber das kann ich jetzt nicht anpacken, dass Gott dann sagt, ja, ich habe dich aber ausgesucht, dass du das kannst. Und ich weiß, dass du das kannst und ich werde auch die richtigen Personen an deine Seite stellen. Ich werde die richtigen Ressourcen an deine Seite stellen. Ich werde dafür sorgen, dass das eigentlich klappt. Also natürlich kann ich auch selber dann nach jemandem suchen und sagen, Gott, das und das kann ich aber nicht. Ich brauche jetzt sozusagen einen technischen Begleiter oder einen, der für mich spricht oder einen, mit dem ich einfach so Gemeinschaft habe und wir gemeinsam vorangehen. Das Interessante ist, Jesus hat ja auch seine Jünger zu zweit ausgeschickt. Kann man natürlich auch selber darauf achten. Aber Gott versorgt für seine Berufung. Das ist das Zeichen des Aaron für mich.
Ja, danke für deine Antwort. Ich fasse jetzt gerade mal zwei Fragen zusammen. Und zwar, Berufung heißt einerseits vielleicht abwägen, ob es das Richtige ist, und andererseits sich dann Widrigkeiten, Schwierigkeiten und Herausforderungen stellen. Wie kann man denn dann mit diesen Widerständen vielleicht sogar aus der eigenen Gemeinde umgehen?
Also es gibt immer zwei Möglichkeiten bei Widerständen. Das eine ist, was Heinrich Kämmler uns immer ans Herz gelegt hatte, Widerstände sind Gottes Möglichkeiten. Das heißt, hinter den Widerständen verbergen sich die Siege von Jesus eigentlich selber. Das ist das eine. Dann ist das andere auch diese Frage nach offenen Türen oder geschlossenen Türen. Kann es sein, dass Gott sagt, mit so einer geschlossenen Tür, wie ich erzählt habe von Paulus, so in Asien wollten sie weiter missionieren, dass der Geist Gottes das irgendwie abwehrt, irgendwie eine Tür zugemacht hat, wie auch immer er das gemacht hat. Und dann aber eine andere geöffnet hat. Oder in der Offenbarung heißt es ja, ich habe dir gegeben, eine kleine offene Tür, du musst da nur durchschreiten. Also das ist, muss man prüfen, ist jetzt dieser Widerstand ein Widerstand, weil dahinter ein großer Sieg von Jesus steht? Oder ist es ein Widerstand, nee, geh diesen Weg eben nicht weiter. Und dazu braucht man natürlich auch die Gemeinschaft mit anderen Betern und Christen zusammen, sich zu beraten. Und auch mal in die Stille zu gehen und sagen, Gott, was ist es?
Vielen Dank für deine Antwort. Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Ich glaube, die schaffen wir noch. Und zwar, Ulla, wie siehst du das? Etwas aufgeben, um irgendwie Neues zu finden? War das schwierig für dich? Oder wie war das so? Dachtest du, du hattest zu wenig Zeit? Oder wie hast du dich getraut, dann anderes dafür zu reduzieren?
Ja, ich hatte ja mit Gott darüber geredet, dass ich gerne was Neues machen wollte. Und von daher war das für mich ja jetzt dann auch einfach ein Neuanfang. Ja, ich habe das Team aufgegeben, ich habe die Gemeinschaft dafür aufgegeben, auch das Gebet für Kranke, was mir eigentlich immer Freude gemacht hat. Das war schon, hat eine Weile gedauert, da habe ich auch getrauert drüber. Und gleichzeitig habe ich aber so gute Erfahrungen gemacht, auch in dem Hospizverein, in dem ich in Darmstadt bin, wo ich sehr, sehr gut betreut werde. Und die Erlebnisse mit Sterbenden, sie zu begleiten und zu sehen, wie sie sich Gott öffnen, manchmal ganz schnell, manchmal war es auch ein Prozess. Und auch immer zu wissen, das mache ich, weil Gott das will und ohne ihn kann ich es nicht. Also das ist mir so eigentlich bei jeder Begleitung wichtig, dass ich weiß, dass ich das nicht kann, wenn der Heilige Geist mich da nicht leitet. Ja.
Eine letzte Frage zum Schluss nochmal an dich, Ulla. Hattest du Angst irgendwie, dass Gott dich vielleicht überfordert mit dem, was er dir aufgegeben hat? Oder war es für dich so, Gott hat dich mit allem versorgt?
Also während der Ausbildung gab es Module, wo ich dachte, weil ich mich auch mit dem Sterben und auch dem eigenen Sterben, was ja irgendwann auf mich zukommt, beschäftigen musste. Ich weiß, dass in meinem Kurs einige waren, die hinterher gesagt haben, nee, wir haben jetzt die Ausbildung gemacht, wir können das nicht. Da hatte ich auch ein bisschen Angst und auch bei den ersten Begleitungen hatte ich auch Angst, mache ich das richtig, werde ich den Menschen gerecht, weil jeder Mensch ja anders ist. Aber ich muss sagen, so mittlerweile habe ich da auch ein bisschen Sicherheit, aber trotzdem ist es jedes Mal ein neues Abenteuer, wenn ich eine neue Begleitung habe, die jetzt halt durch Corona bedingt nicht stattfindet.